Herzlich willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Olaf Barth. Zunächst die Wochenschau. Für Verwirrung sorgte Außenminister Jan Kavan am vergangenen Wochenende bei seinem offiziellen Besuch in Israel und den Palästinensergebieten. Am Samstag sagte er die geplante Zusammenkunft mit Palästinenserpräsident Yasser Arafat ab. Kavan äußerte auf einer Pressekonferenz am Samstag, er habe beschlossen, sich nur mit seinen Ressortkollegen und folglich auch nicht mit dem israelischen Premier Ariel Sharon zu treffen. Am Sonntag kam es aber doch zu einem Treffen mit Premier Sharon. Laut Berichten der Tageszeitung Pravo vom Montag hatte Premier Miloš Zeman seinem Außenminister am Samstag von Prag aus das unmittelbar bevorstehende Treffen mit Yasser Arafat verboten. Zahlreiche deutsche Kommunen haben in Eigeninitiative jenen tschechischen NS-Opfern, die während des Zweiten Weltkriegs in den jeweiligen Städten Zwangsarbeit leisten mussten, eine symbolische Entschädigung zukommen lassen. Unter den Kommunen seien Bochum, Frankfurt am Main, Freiburg, Leipzig und Marburg, sagte der Vorsitzende des tschechischen Zwangsarbeiterverbandes Karel Horák am Sonntag. Trotz der gegenwärtigen Spannungen aufgrund der sogenannten Beneš-Dekrete sind die tschechisch-deutschen Beziehungen nach Meinung von Außenminister Jan Kavan besser als je zuvor. Auch das Verhältnis zu Österreich, das zusätzlich durch das Atomkraftwerk Temelin belastet ist, sei besser, als es die Medien beider Länder darstellten, sagte Kavan am Montag auf einer Pressekonferenz. Der tschechische Ministerpräsident Miloš Zeman hat am 60. Jahrestag des Attentats auf den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich den Anschlag als Tat mutiger Männer gewürdigt. Zur Eröffnung der ersten umfassenden Ausstellung über das Attentat warnte Zeman am Montag im Prager Militärmuseum, kein Staat dürfe der Salamitaktik eines Aggressors nachgeben, die relativ friedlich beginne und rasante Forderungen mit sich bringe. Die Antwort auf Erpressung, so Zeman, müsse immer Nein lauten. Das Land aus der Krise geführt zu haben, bezeichnete Premier Miloš Zeman am Montag bei der Bilanz der zu Ende gehenden Legislaturperiode als eines der Hauptverdienste seiner sozialdemokratischen Regierung. Das Kabinett habe neben Erfolgen in der Sozial- und Wirtschaftspolitik die Tschechische Republik auch an die Schwelle der Europäischen Union geführt. Der Prager Oberbürgermeister Jan Kassel, ODS, legte am Mittwoch sein Amt nieder und trat zudem aus der Bürgerdemokratischen Partei ODS aus. Seine Kollegen gingen nicht entschieden genug gegen die Korruption vor und bei den Entscheidungen der ODS-Stadträte rangierten vermehrt persönliche Interessen vor denen der Bürger, sagte Kassel zur Begründung. Die Rechte und Kompetenzen des zurückgetretenen Prager Oberbürgermeisters werden zunächst 5 Stadträte übernehmen. Der zweite Block des umstrittenen südböhmischen Atomkraftwerks Temelin ist am Donnerstag in Betrieb genommen worden. Am Freitag wurde dann im zweiten Reaktorblock die erste nukleare Kettenreaktion ausgelöst. Zunächst werde bei minimaler Leistung eine Testreihe durchgeführt, erklärte AKW-Sprecher Milan Nebesaj. Das staatliche Veterinäramt der Tschechischen Republik hat am Donnerstag ein Importverbot für sämtliches Geflügel und alle Geflügelfleischprodukte aus Deutschland erlassen. Grund für diese Maßnahme ist der im Nachbarland publik gewordene Futtermittelskandal. Das Verbot gilt 14 Tage, also bis zum 13. Juni. Soweit die Wochenschau. In unserem Programm geht es nun weiter mit unseren regelmäßigen Wochenendsendereien.
Am 14. und 15. Juni, das heißt fast auf den Tag genau in 2 Wochen, wird in Tschechien ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Aus diesem Anlass geht Radio Prag in seinen Schauplatzsendungen auf die wichtigsten Themen ein, die entweder in der vergangenen Legislaturperiode oder im Wahlkampf eine wichtige Rolle spielten. Heute beschäftigen sich Silja Schultheis und Robert Schuster mit der Bildungspolitik.
Schauplatz. Hintergrundberichte zu aktuellen Themen.
Stand unmittelbar nach der politischen Wende des Jahres 1989 vor allem die Umwandlung des gesellschaftlichen sowie des wirtschaftlichen Systems des Landes im Vordergrund, kam damals einem nicht weniger wichtigen und vor allem zukunftsweisenden Bereich eher eine Nebenrolle zu. Die Rede ist von der Bildungspolitik. Lange Zeit war sie für Politiker und Parteien nur dann interessant, wenn es darum ging, Lehrerstreiks wegen niedriger Löhne abzuwenden oder in Vorwahlzeiten. Dann wurde nämlich wieder versucht, mit oft unrealistischen Versprechen über Gehaltserhöhungen die recht große und relativ disziplinierte Schar von Lehrern zur Stimmabgabe für die eine oder andere Partei zu verleiten. Einen wichtigen Stellenwert im politischen Diskurs bekam jedoch die Bildungspolitik erst in den vergangenen 4 Jahren. Nicht zuletzt auch deshalb, weil endlich die lang ersehnten Konzepte vorgelegt wurden, in welche Richtung sich das Bildungssystem in Tschechien entwickeln soll. Als besonders wichtig wird von Experten in diesem Zusammenhang die Ausarbeitung des sogenannten Weißbuchs zur Bildungspolitik gewürdigt. Was hat sich also in den vergangenen 4 Jahren auf dem Feld der Bildungspolitik getan und wie fällt die Bilanz der ersten linken Regierung in Tschechien nach 1989 aus? Das fragte Radio Prag die Redakteurin Radka Kvačková von der Tageszeitung Lidové Noviny. Frau Kvačková leitet dort seit vielen Jahren eine der erfolgreichsten tschechischen Zeitungsbeilagen zum Thema Schule und Bildung.
Was die Bilanz der sozialdemokratischen Regierung im Bereich Bildungspolitik angeht, so muss man sagen, dass da häufig Aussage gegen Aussage steht. Der Minister betont immer wieder, dass er alles Versprochene eingelöst hat. Die Opposition behauptet natürlich das genaue Gegenteil. Die Wahrheit ist, dass man der Regierung den Versuch, etwas zu ändern, durchaus nicht absprechen kann. Die Zielvorgabe war klar, nämlich dass in den Bereich Bildung jährlich 6% des Bruttoinlandsprodukts fließen soll. Das entspricht etwa dem Niveau innerhalb der OECD-Staaten. Dies ist nicht gelungen, obwohl tatsächlich mehr Geld in den Bereich geflossen ist. Heute sind es etwa 4%, die ins Schulressort gehen. Das ist aber immer noch zu wenig im Verhältnis zum gegenwärtigen Wirtschaftswachstum.
Eine der Schlüsselfragen war dabei stets diejenige nach den Gehältern der Lehrer. Da hat gerade der gegenwärtige Bildungsminister Eduard Zeman, der vor seiner Wahl zum Abgeordneten selber als Lehrer wirkte, vor den letzten Wahlen große Erwartungen geweckt. Konnte er sie erfüllen? Frau Kvačková meint dazu im Folgenden.
Kdybychom to ale brali celkově, tak fakt je, že tedy učitelům se jaksi přidalo.
Wenn wir das in der Gesamtheit beurteilen sollen, dann müssen wir feststellen, dass die Lehrer heute tatsächlich mehr Geld in der Tasche haben als etwa vor 4 Jahren. Gut, in manchen Schulen mussten die Lehrkräfte dafür auch zusätzliche Stunden übernehmen, aber ich denke, dass die Regierung hier sowieso nur ein Zeichen setzen wollte. Denn so viel Geld konnte sie ja wiederum nicht aufbringen, um den oft beklagten Abgang vor allem bei den männlichen Lehrern einzudämmen, wenn nicht gar zu stoppen.
Zu den kontroversesten Vorhaben von Eduard Zeman gehörten zweifelsohne die Vorhaben, die sogenannten mehrjährigen Gymnasien aufzulösen und eine einheitliche Abiturprüfung einzuführen, um vergleichbare Ergebnisse über das Niveau der Mittelschüler zu bekommen. Bei beiden dieser Vorhaben scheiterte Zeman nicht nur am starken Widerstand der Opposition, denn da das sozialdemokratische Kabinett in den vergangenen 4 Jahren den Charakter einer Minderheitsregierung hatte, konnte sie bei diesen Fragen nicht auf die Unterstützung eines Koalitionspartners hoffen. Widerstand gegen diese Pläne kam aber auch von zahlreichen Elternvereinigungen. Frau Kvačková gibt im Gespräch mit Radio Prag zu, dass der Vorstoß Zemans, die mehrjährigen Gymnasien aufzulösen, schon etwas in sich hatte. Sie verweist darauf, dass tatsächlich viele Experten davor warnen, Kinder schon früh, etwa wie jetzt im Alter von 11 Jahren, in mehr oder etwas weniger Begabte einzuteilen. Denn das könnte Folgen auf die Psyche der Kinder haben. Frau Kvačková glaubt aber nicht, dass es je eine Regierung in Zukunft noch wagen würde, das jetzige System der mehrjährigen Gymnasien zu ändern.
Ein wichtiger Einschnitt war in den vergangenen 4 Jahren für das Schulwesen zweifelsohne die große Verwaltungsreform, welche die ausschließliche Verantwortung für das Grund- und Mittelschulwesen an die neu geschaffenen 14 Regionen überführte. Gerade in diesem Zusammenhang hat das starke Engagement der Regierung im Grundschul- und Gymnasialbereich vor allem an den Hochschulen für Unmut gesorgt. Die Rektoren forderten von Minister Zeman, er soll sich nach diesem Kompetenzverlust vermehrt um die Belange der Universitäten kümmern.
Auch unter den Studenten rumorte es und im Herbst vergangenen Jahres kam es an den tschechischen Hochschulen zu vereinzelten Streikaktionen. Ist also der Vorwurf berechtigt, dass der Minister ausschließlich die Grund- und Mittelschulen gefördert hat? Fragen wir Radka Kvačková von Lidové Noviny.
Na, da bin ich nicht so ganz sicher. Es ist in der Tat so, dass in letzter Zeit, und das gilt auch für die Vorgänger des jetzigen Ministers, man viel in den Mittelschulbereich investiert hat. In einer gewissen Weise bekommen auch die Hochschulen mehr Geld. Aber selbst das hat bisher nicht geholfen, dass die Quote unter die jetzigen 50% sinkt. Das heißt, dass nur jeder zweite Bewerber auch tatsächlich einen Studienplatz bekommt. Heute bewerben sich jedes Jahr etwa 100.000 Personen um ein Studium, Tendenz steigend. Ich denke, dass es sogar außerhalb des Machbaren liegt, diese steigende Nachfrage zu befriedigen. Positiv ist aber, dass die staatlichen Universitäten heute nicht die einzige Stelle darstellen, wo ein Hochschulabschluss erreicht werden kann. Mittlerweile gibt es in Tschechien etwa 20 private Hochschulen.
Zu den Kritikern der Bildungspolitik der jetzigen Regierung gehören Politiker der beiden liberalen Parlamentsparteien, der Demokratischen Bürgerpartei und der Freiheitsunion. Deren Vertreter hatten jedoch in der Vergangenheit bereits Verantwortung für das Bildungsressort inne. Ist es also gerade vor diesem Hintergrund nicht eher so, dass die Lösungsansätze dieser Politiker und deren Parteien eigentlich recht ähnlich sein müssten? Frau Kvačko meint dazu im Folgenden:
On vždycky každá strana, když je v opozici, tak trošku se chová jinak, než když potom dostane.
Es ist ja immer so, dass jede Partei, die heute in Opposition ist, sich anders verhält, wenn sie morgen an die Macht kommt. Den einzigen großen Streitpunkt in der Schulpolitik zwischen links und rechts, wenn Sie so wollen, sehe ich in der Frage der Einführung von Schulgeld für das Studium an Hochschulen. Schon die früheren Mitte-Rechts-Regierungen hatten mehrfach die Einführung von Studiengebühren gefordert, aber sie sind damit nie durchgekommen. Es ist also äußerst fraglich, ob diese Parteien für den Fall einer Regierungsübernahme mit ihrem Vorhaben nun erfolgreicher sein würden. Auch ausländische Beispiele zeigen ja, dass sich das nicht so einfach durchsetzen lässt.
Das Stichwort Studiengebühren ist bereits gefallen. Erstmals wurde die Öffentlichkeit mit diesem Vorstoß etwa vor 6 Jahren konfrontiert. Damals hatte die rechtsliberale Demokratische Bürgerpartei das Schulressort inne, und es ist interessant zu verfolgen, wie stark sich seither die öffentliche Wahrnehmung dieses Vorschlags änderte. Hielt man noch zu Beginn der Debatten die Idee als für das tschechische Hochschulsystem völlig ungeeignet und die Gegner von Schulgeld sprachen von einem Rückschritt in die Zwischenkriegszeit oder gar von einer unsozialen Maßnahme, bekamen die Studiengebühren an Universitäten dank einiger Rektoren prominente Unterstützer und Fürsprecher. Seit etwa einem Jahr ist die Forderung nach Einführung von Studiengebühren sogar offizielle Forderung der tschechischen Rektorenkonferenz. Können also Studiengebühren wirklich als eine Art Allheilmittel zur Beseitigung der finanziellen Nöte von Tschechiens Universitäten gesehen werden? Frau Kvačko meint dazu abschließend:
No, na jednu stranu jo, na druhou stranu ne. Faktem je, že to trošku omezuje ty.
Auf der einen Seite ja, auf der anderen aber auch nicht. Es ist ja wirklich so, dass Schulgeld vor allem die weniger wohlhabenden Studienbewerber treffen würde. Natürlich würden dann die Schulen mehr Geld bekommen, aber diese müssten dann effizienter eingesetzt werden. Ich meine, dass es am besten wäre, wenn aus den gesamten Steuereinnahmen gar nichts in den Bereich Bildung fließen würde und Bildung ein ähnliches Gut sein würde wie zum Beispiel Äpfel. Wenn nämlich Steuereinnahmen umverteilt werden, ist es immer schlecht, weil dann immer jemand zu kurz kommt und weil auch weitaus mehr Freiräume für uneffizientes Wirtschaften entstehen. Ich tippe, dass sich mit der Zeit Schulgeld auf indirektem Weg durch die Hintertür quasi durchsetzen wird, etwa in Form einer erhöhten Immatrikulationsgebühr und dergleichen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir wieder einmal am Ende unserer heutigen Schauplatzsendung angelangt. Vom Prager Mikrofon verabschieden sich von Ihnen recht herzlich
Silvia Schulteis
und Robert Schuster.
Das Sächsisch-Böhmische Musikfestival, das sich selbst auch als Fest über Grenzen bezeichnet, wird in diesem Jahr konkret am 13. Juni bereits zum 10. Mal seine Tore öffnen. Wenn Sie mehr über die Gründung und Geschichte des Festivals, über das Programm des Jubiläumsjahres, um das diesjährige Gastland Norwegen oder aber über das Hauptanliegen der Veranstalter wissen möchten, kann ich Ihnen nur empfehlen, den nachfolgenden Kultursalon von Radio Prag zu besuchen. Markéta Maurová unterhält sich darin mit dem Begründer und künstlerischen Direktor der Festspiele, dem Dirigenten Ulrich Backofen. Ich wünsche Ihnen eine gute Unterhaltung.
Sie standen im Jahre 1993 mit an der Wiege des Sächsisch-Böhmischen Musikfestivals. Wie wurde die Idee geboren, ein solches Fest über Grenzen zu gründen? Gab es vorher etwa vereinzelte Kontakte und Veranstaltungen, an die Sie hätten anknüpfen können, oder wie war das?
Für mich war die Tschechische Republik ganz früher noch die Tschechoslowakei, das erste Ausland, mit dem ich in Konfrontation gekommen bin als junger Mensch, als Kind und als junger Mann. Und für mich war immer das etwas Fremdes, aber gleichzeitig, wie Fremdes so ist, anziehend und ein bisschen seltsam. Ich bin zum Beispiel im evangelischen, im protestantischen Umkreis aufgewachsen. Dort waren katholische Kirchen. Das war für mich ein großes Erlebnis. Die wunderbaren Schlösser, Burgen und die herrliche Landschaft. Alles das hat mich dann dazu bewogen, nach der Wende 1989 daran zu denken, so etwas zu gründen. Natürlich hatte ich auch verschiedene Kontakte zu Musikern und anderen Persönlichkeiten der Tschechischen Republik, aber das war eher einzelne Dinge. Die Idee ist erst 1992 geboren worden.
Damals entstand also das Festival. Wie wird sein Programm gestaltet? Werden die Länder Sachsen und Böhmen dabei in Betracht gezogen? Werden Komponisten gespielt, die mit diesen Regionen etwas zu tun haben? Oder beteiligen sich auch regionale Musiker an den Konzerten?
Das Sächsisch-Böhmische Musikfestival ist, wie sein Name sagt, Sächsisch plus Böhmisch plus Musik plus Festival. Festival, das ist auch Fest. Das Gastland ist dazugekommen, weil wir etwas über das Regionale hinausdenken, auch die Einbindung dieser Region, dieser wunderschönen Region in Europa hinein damit erreichen wollen. Und die Nordböhmische Philharmonie oder der Mädchenchor Usti zum Beispiel sind Beispiele dafür, dass auch regionale, hervorragende regionale Ensembles in das Festivalkonzept eingebunden sind, wobei natürlich die Spitzenkräfte aus Prag und aus Dresden und aus Leipzig durchaus den Schwerpunkt bilden. Aber die regionalen Ensembles, wunderbare Nordböhmische Philharmonie oder der Mädchenchor der Universität Usti, sind interessante Ergänzungspunkte.
Und wo finden die Konzerte statt? Nutzen Sie traditionelle Konzertsäle oder versuchen Sie auch neue Austragungsorte zu finden?
Ich denke, wir haben sehr interessante, ganz besondere Spielstätten. Zunächst haben wir natürlich die traditionellen Säle, aber wir haben Konzert im Bergwerk, wir haben Konzert auf dem Schiff, wir haben Konzert in der Technischen Universität Dresden. Und ich denke, das macht einen ganz besonderen Reiz aus, aber die wunderschönen Burgen, Schlösser und historischen Kirchen der Region sind natürlich unsere Hauptspielstätten.
Wer besucht die Konzerte? Sind es Bewohner der Orte, in denen gerade etwas stattfindet, oder sind es Urlauber? Oder gibt es vielleicht auch Musikliebhaber, die speziell wegen eines Konzertes in einen bestimmten Ort kommen?
Ich glaube und wünsche, dass es alles dies ist. Sowohl die Bewohner der Regionen, der Orte, in denen die Konzerte stattfinden, als auch Urlauber, als auch Menschen, die speziell wegen eines sie besonders interessierenden Konzertereignisses zu uns kommen. Und das gibt auch das besondere Flair, das gibt den Austausch, den wir mit in der Region, für die Region und mit der Region gerne organisieren wollen.
Wie würden Sie Ihr Programm charakterisieren? Ist es ein anspruchsvolles Programm? Suchen Sie auch unbekannte Namen, unbekannte Werke? Oder wenden Sie sich eher auf ein breiteres Publikum?
Fest über Grenzen, das möchte ich gerne auch beim Programm verwirklichen. Wir haben sowohl die großen Namen Dvořák, Smetana auf der tschechischen Seite, Bach, Schumann, Richard Wagner auf der sächsischen Seite, die mit der Region in irgendeiner Weise wichtig verbunden sind. Aber es gibt auch viele unbekanntere Namen, die zumindest die Konzertbesucher auf der jeweils anderen Seite kaum oder gar nicht kennen. Es gibt neue Kompositionen, es gibt auch alte Kompositionen, die zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind. Aber wir wenden uns generell auch an ein sehr unterschiedliches Publikum. Wir möchten gerne auch solche Menschen in unsere Konzerte locken, die sonst kaum noch jemals ein klassisches Konzert besucht haben. Und es gelingt uns immer besser. Ich freue mich immer, wenn mir jemand erzählt, ich war noch nie in dieser schönen Kirche vorher, nun war ich bei Ihnen beim Sächsisch-Böhmischen Musikfestival zu einem Konzert und das war ein besonderes Erlebnis für mich.
Ja, das ist natürlich ein schönes Gefühl, dass auch neue Menschen dazu kommen.
Ja.
Wie sieht es in diesem Bereich mit der Konkurrenz aus? Gibt es etwa ein ähnliches grenzüberschreitendes Festival, mit dem Sie kämpfen müssten?
Wissen Sie, es ist so, wie wenn man etwas einkaufen will. Wenn man in eine Stadt geht oder gibt es ein Geschäft, was etwas anbietet, dann ist es ein bisschen langweilig zum Einkaufen und man geht eigentlich nicht so gern dahin. Ich denke, in Frankreich zum Beispiel gibt es mittlerweile 500 verschiedene Festivals. Da haben wir noch viele Möglichkeiten. Natürlich gibt es auch andere Festivals, die über die Grenzen gehen, aber wir sind das Sächsisch-Böhmische Musikfestival. Ich denke, wir sind unverwechselbar und wir streben natürlich danach, die Besten zu sein.
Ja, es gibt nur ein einziges böhmisch-sächsisches Festival. Dieses Festival feiert in diesem Jahr seinen 10. Geburtstag. Haben Sie bei diesem Anlass etwas Spezielles vorbereitet?
Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal ein Konzert in der Deutschen Botschaft. Und ich denke, das ist ein ganz besonderes Ereignis, denn dort hat die deutsche Wiedervereinigung im Grunde begonnen. Wie Sie wissen, dort waren die Flüchtlinge aus Dresden, aus Sachsen. Und als dann der damalige Bundesaußenminister Genscher verkündet hat, unter dem Jubel der dort Eingeschlossenen, dass die Ausreise gestattet ist, das war, denke ich, der Anfang vom Ende dieses für mich immer noch schrecklichen Systems. Und da ein Konzert zu haben an diesem historischen Ort, das ist etwas ganz Besonderes. Und wir haben beim Eröffnungskonzert das Orchester der norwegischen Königsstadt Trondheim. In Trondheim war ja gerade wieder eine große Hochzeit, die weit über Europa hinaus Beachtung gefunden hat. Ich denke, das Orchester von dort, das ist auch etwas ganz Besonderes. Das soll zum 10. Geburtstag unser Geburtstagsgeschenk sein.
Ja, Sie erwähnen das norwegische Orchester. Norwegen ist in diesem Jahr das Gastland der Festspiele. Was bedeutet das eigentlich? Wie werden diese Gastländer ausgewählt?
Die Gastländer begannen 1993 mit Österreich, dann kamen Frankreich, Großbritannien, die Niederlande. Die holländische Königin war bei uns 1998 im Eröffnungskonzert. Es war eine ganz große Ehre für uns. 1999 hatten wir die USA und 2000 hieß es zu Gast Europa. Bisher haben wir bis auf die USA vor allem europäische Länder zu Gast gehabt. Das eben soll etwas zeigen von der Einbindung der Region nach Europa. Und die Auswahl erfolgt nach den Gedanken, welche Musik könnte für unsere Region interessant sein als interessante Ergänzung zur europäischen Musik in Sachsen und in Böhmen.
Haben Sie vielleicht bei Norwegen auch bestimmte Bezüge zu Sachsen oder zu Böhmen gefunden?
Ja, das ist hochinteressant. Edvard Grieg hat in Leipzig studiert, an dem Konservatorium in Leipzig. Er hat dann auch in Prag und in Karlsbad, Karlo Vivari, konzertiert. Und eine andere Reihe von norwegischen Komponisten waren in Leipzig und in anderen sächsischen Städten. Der norwegische Ton, nordische Ton, war damals eine große Modeerscheinung Ende des 19. Jahrhunderts und er hat auf die europäische Musik große Auswirkungen gehabt. Und ich denke, dass ein Norwegen ein ganz interessanter Beitrag ist im Rahmen des Gastlands 2002.
Ja, das ist sehr interessant. Edvard Grieg werden wir bestimmt auch beim Festival hören. Welche Konzerte würden Sie aus dem diesjährigen Programm sonst als Höhepunkte hervorheben?
Naja, ich will nochmal zum Eröffnungskonzert sagen. Bekannt sind ja von Edvard Grieg vor allem die Suiten aus Peer Gynt. Wir aber spielen das gesamte Werk. die gesamte Schauspielmusik zu Peer Gynt, das ist ein grandioses Stück. Wer nur die Suiten kennt, denke ich, kann sich gar nicht vorstellen, wie wunderbar dieses gesamte Stück ist mit Chor und Solisten. Vielleicht kann ich noch sagen, auch die Konzerte, die daran anschließen, des Trondheim Symphonieorchester in Prag, rechne ich zu den Höhepunkten. Und, oder sagen wir, die Dresdner Kapellknaben, die in Theresienstadt ein Konzert haben werden. Oder das Prager Blechbläserensemble im wunderschönen Dom zu Meißen. Oder aber natürlich auch unser Abschlusskonzert im 800-jährigen Zisterzienserkloster in Osek. Das ist ein europäisches Bauwerk, das etwas atmet von der großen Geschichte Europas und der Region.
Das sind sehr gute Empfehlungen, Herr Backofen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und ich freue mich schon sehr auf das Festival.
Margareta Maurova hat mit dem künstlerischen Direktor des Sächsisch-Böhmischen Musikfestivals Ulrich Backofen gesprochen. Hinzuzufügen bleibt noch, dass die Festspiele, die am 13. Juni im nordböhmischen Teplitz und am 14. in Dresden eröffnet werden und bis zum 7. Juli eine Reihe von Konzerten in allen möglichen Orten Böhmens und Sachsens bringen. Und damit sind wir am Ende. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.